Autotelefon, der Podcast über Autos.
Ich sitze in einem Automobil, das ist 5 Meter lang und bietet 6 Personen Platz. Mhm. Was könnte das sein?
Tolle Hinweise. 5 Meter lang, 6 Personen Platz. Dann hat es 3 Sitzreihen insgesamt?
Nein.
2x3, ja?
2x3, genau.
Mhm. Das ist vorne eine durchgehende Sitzbank sozusagen, mhm, oder 3 Plätze vorne?
Auch das nicht. Keine auch durchgehende nicht. Sitzbank.
Aber 3 Plätze vorne?
Genau.
Okay. Mhm. Mhm. Ungefähr wie alt ist das Auto? Also aus den 80ern oder 90ern oder noch älter?
Das ist älter, das ist aus den 70ern. Ah, um es ganz konkret zu sagen, 1970.
Dann macht's mal ihr OPs.
Das ist gar nicht so schwer.
Ja, das sagst du so. Aber wenn das nämlich, ich dachte erst, das wäre irgendwie so ein früher Espace oder irgendwie sowas. Ich brauche noch einen Hinweis.
Es ist ein deutsches Auto.
Ein deutsches Auto. Eine Limousine?
Es ist in der Tat eine Limousine, genau.
Eine Limousine mit 2 Sitzen, also mit 3 Sitzen vorne. Janosch, hilf.
Ja, ich bin absolut raus gerade, weil ich mir irgendwie jenseits des Multipla nichts Längeres und Älteres vorstellen kann. Ich habe gerade einfach nur den Multipla vor Augen, auch den Innenraum mit den 3 schönen Einzelsitzen. Ja, wahrscheinlich ist es irgendeine Limousine, die es halt auch mal mit 6 Sitzplätzen gab. Oder war es eine Serienausstattung?
Das ist keine Serienausstattung. Es hängt nämlich davon ab, was man für ein Getriebe hat. Wenn man nämlich ein Automatikgetriebe hat, wo der Wählhebel am Lenkrad ist, dann funktioniert das mit den 6 Sitzen. Ansonsten funktioniert das nicht.
Hm. Dann ist das ein Mercedes.
Vollkommen richtig.
5 Meter S-Klasse.
Das ist fast richtig, weil offiziell ist es keine S-Klasse. Ich würde an der Stelle mal auflösen, weil wir sind ja schon ganz nah dran. Es ist der W108, also der Vorgänger der ersten offiziellen S-Klasse, okay, gebaut Ende der 60er bis, ich glaube, 72. Der Vorgänger der Mercedes S-Klasse.
Super. Damit hallo und herzlich willkommen. Alle unsere ganz charmanten und smarten Hörer haben gemerkt, wir sind heute wieder zu dritt. Die haben sicher auch eher das Rätsel gelöst als wir. Ich begrüße, und ich hoffe, dass ich den Namen korrekt ausspreche, Siamak Jamshidi bei uns als Gast. Hallo.
Hallo.
Und wir haben vereinbart, wir dürfen Mackie sagen, weil er mir erzählt hat, dass seine Eltern ihn auch immer nur so nennen und seine Freunde. Und jetzt sind wir einfach mal Freunde, denn Mackie hat auch einen Podcast, wo es sich um Autos dreht. Und zwar um alte Autos. Deswegen hat er uns jetzt hier auch das 70er Jahre
schön in die Pfanne gehauen. Ja, danke dafür.
Genau. Der Podcast heißt Rückspiegel. Da kommen wir gleich ein bisschen zu. Ich sag vielleicht noch erstmal, warum wir dich eingeladen haben. Es begab sich nämlich, dass mein Handy klingelte im Juli 2023. So lange ist das schon her.
Genau.
Und da war Mackie dran, also damals noch Herr Ciamcidi, hatte ein Problem mit seinem Auto, was er mir schildern wollte. Und ich dachte, um Gottes Willen, jetzt sollen wir schon zur Hilfe eilen. Aber er wollte gar nicht, dass wir ihm helfen. Das ist nämlich schwer genug, hier als Robin Hood gegen die Autoindustrie zu Felde zu ziehen für seine Hörer und seine Leser. Er wollte nur, das fand ich auch ganz smart von dir, einen Tipp, welches größere Medium er vielleicht anrufen kann, das sich möglicherweise mit dem Fall befasst. Da das immer noch läuft und das Auto in der Zwischenzeit 1 oder 2 weitere Schäden erlitten hat, die es hätte nicht erleiden sollen, halten wir das jetzt mal unter der Decke, weil das ja vielleicht auch schon den Rang eines Rechtsstreits hat und da kann der Journalismus eh nicht mehr helfen. Aber jedenfalls hast du also die liebe Not mit deinem privaten Auto, aber tröstest dich mit deiner kleinen Oldtimer-Sammlung darüber hinweg, wie ich hoffe. Genau. Und dann stellt sie sich nämlich heraus, dann stellt sie sich nämlich heraus, um das noch zu sagen. Ich habe ja übrigens auch einen Podcast, hat er dann zu mir gesagt. Und im Rückspiegel machst du das zusammen mit einem Kollegen, der im Hauptberuf Leder repariert, ne, für Autositze und so.
Ja.
So in der Art. Oder Leder auch verkauft, jedenfalls ein Lederexperte ist.
Genau.
Und ihr beide habt ein interessantes Konzept. Im Grunde lest ihr jeder eine bis zwei Oldtimer-Zeitschriften und stellt sie euch einander und damit auch den Hörern vor. Genau. Und das finde ich, ich habe einige Folgen gehört, das finde ich ganz unterhaltsam und es hilft euch auch bei der Ideenfindung, ne?
Exakt. Also du hast es perfekt schon zusammengefasst. Erst einmal auch vielen herzlichen Dank, dass ich hier zu Gast sein darf. Und in unserem Podcast Rückspiegel mit dem Zusatz der News-Podcast über Oldtimer, und damit erklärt sich das schon so ein bisschen, beschäftigen wir uns mit Oldtimer-Magazinen aktuellen und gucken einfach, worüber wird berichtet, was finden wir interessant, und wir stellen uns dann gegenseitig einige Artikel vor. Wir haben mal angefangen damit, dass wir jeweils 3 Artikel vorgestellt haben, also insgesamt 6 Zeitschriften pro Folge besprochen haben, und mittlerweile haben wir uns ein bisschen fokussiert und haben gesagt, jeder stellt eine Zeitung vor, eine Zeitschrift. Und das ist in der Tat aus der Leidenschaft gekommen, die uns verbindet, nämlich zur Oldtimerei, zu den klassischen Fahrzeugen. Wir lesen diese Zeitschriften sowieso. Und da haben wir uns ausgetauscht privat und haben gesagt, hast du das gelesen, hast du den Artikel gesehen? Und dann haben wir gesagt, wir können das auch einfach mal aufnehmen.
Okay, und das klingt ja wie so ein Szene-Presseclub, so ein bisschen.
Genau.
Wie kommt's, also wie viele Zeitschriften lest ihr da so und wie viele Titel habt ihr da schon besprochen? Weil die großen kennt man natürlich, aber ich habe den Eindruck, genau, dass die Oldtimer-Szene eigentlich ja ein Fass ohne Boden ist und es da wirklich noch viele, viele Zeitschriften und auch Clubmagazine und so weiter gibt. Also wie weit wagt ihr euch da in die Tiefe der Vielfalt?
Wir dachten am Anfang auch, es gibt so die Big Five, sage ich mal, die jeder kennt, die man am Kiosk halt auch immer in der ersten Reihe sieht. Und dann dachten wir, okay, wenn wir immer eine aktuelle Ausgabe von denen besprechen, dann haben wir auch genügend Themen. Und wir haben aber ganz schnell festgestellt, dass das sehr vielfältiger ist. Wir haben bis jetzt, wir sind im Mai 22 gestartet, haben am Anfang einen Podcast pro Monat gemacht. Jetzt sind wir 2-mal im Monat auf Sendung. Und wir haben bis jetzt knapp 50 verschiedene Magazine besprochen. Davon sind nur 5 ausländische Magazine gewesen. Also rund 45 unterschiedliche Magazine, die sich immer mit Oldtimern schwerpunktmäßig beschäftigen. Und das hätten wir am Anfang auch nicht gedacht.
Ja, mich wundert, dass es überhaupt so viele gibt. Aber ihr habt auch Clubmagazine dabei, ne? Oder Markenmagazine, genau, oder irgendwie sowas, ja.
Genau, also wir gucken natürlich auch, die Hersteller haben schon längst für sich die Oldtimer, die klassischen Fahrzeuge entdeckt als Kommunikationsmittel, als Marketinginstrument, und in ihren eigenen Zeitschriften, die sie dann vertreiben, ist natürlich auch immer wieder das Thema klassischer Automobile ein Thema. Die gucken wir uns an, aber wir sind auch in der Clubszene aktiv. Und haben festgestellt, dass viele Clubs eigene Zeitschriften haben. Die kann man jetzt nicht am Kiosk kaufen, aber man kann natürlich dann auch mal einen Club anschreiben und sagen, Mensch, ich habe gehört, ihr habt hier ein tolles Clubmagazin, wo ihr zum Beispiel Ausfahrten besprecht oder Clubaktivitäten vorstellt oder grundsätzlich das Fahrzeug, mit dem ihr euch beschäftigt, näher vorstellt, können wir nicht so ein Magazin haben. Und dadurch haben wir halt wirklich einen bunten Blumenstrauß an unterschiedlichen Magazinen. Und was auch sehr spannend ist, wir haben festgestellt, es gibt neue Magazine. Also wir haben so ein paar Erstausgaben, nennen wir die immer, vorgestellt, die also wirklich ganz neu am Markt sind. Und damit hätten wir jetzt persönlich auch nicht gerechnet.
Sag mal ein Beispiel, ein neues Magazin.
Also zum Beispiel ein schönes Magazin von einem Fotografen, das nennt sich Farah Magazine, also Farah auf Englisch der Wegbegleiter. Ja. Das ist sehr stark auf die Fotografie ausgerichtet, aber hat trotzdem sehr tolle Texte. Nicht nur für Oldtimer, aber halt auch. Oder dann gibt es so verrückte Sachen wie den Sunday Driver, den Sonntagsfahrer. oder jetzt auch ganz neu, hatten wir erst kürzlich gehabt, von der Opel Classic Gang. Auch, ich würde nicht sagen, dass es ein Club ist, aber ein Verbund von Opel-Liebhabern, und die haben auch ein eigenes Magazin gemacht. Und das sind alles ganz unterschiedlich ausgeprägte Magazine. Also Opel Classic Gang ist halt wirklich aus der Opel-Tuning-Szene, sag ich mal, so Manta und solche Sachen hatten die in der ersten Ausgabe gehabt. Und das ist das Schöne daran. Also die Magazine sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Es geht jetzt nicht nur darum, die üblichen Verdächtigen, sage ich mal, zu besprechen, was weiß ich, ein Porsche 911 oder Mercedes Pagode oder sonst was, sondern man kann, wenn man möchte, seine Nische finden, und das möchten wir aufzeigen.
Ja, klingt nach einem Plan, finde ich irgendwie nicht schlecht. Und ich bin immer wieder überrascht über die Pressevielfalt, die es immer noch gibt, wo alle immer jammern und klagen. Nun kann man vielleicht die Club und die Firmenmagazine rausnehmen, weil die Firmen haben sowieso immer Geld und die Clubs haben einfach Enthusiasmus und machen das. Aber offensichtlich gibt es ja doch noch mehr Presseerzeugnisse als an einem Bahnhofskiosk zu finden sind, oder?
Auf alle Fälle. Und wir wollen halt wirklich auch zeigen, dass Print lebt. Mit den klassischen Automobilen ist es ja sowieso eine emotionale Geschichte. Das heißt, man hat ja so ein Fahrzeug, wenn man irgendwo eine Verbindung dazu aufbaut. Und genauso soll es auch sein, wenn man sich darüber informiert. Egal, ob man jetzt einfach nur schöne Fotos sehen will oder ob man gute Texte lesen möchte. Das ist was anderes, als wenn ich vorm Rechner sitze und mir das online anschaue, als wenn ich ein handwerklich gut gemachtes Magazin in den Händen halte. Und das fängt halt dann schon damit an, wie ist das Layout, was für ein Papier habe ich. Da gibt's halt wirklich eine ganz große Bandbreite. Und wenn ich halt ein Magazin habe, was sehr fotolastig ist mit hochwertigen Fotos und das schon auf tollen Papier gedruckt ist, dann ist das auch ein Magazin, was ich sammel. Also das ist nichts, was ich dann ins Altpapier trage.
Nö, und das wollen wir einfach. Schön für den Regalmeter auf jeden Fall auch gut.
Ja, genau.
Und dann gehe ich davon aus, dass ihr auch der einzige Podcast seid, den es auch auf Kassette gibt, ne? So für die echten Fans.
Aber da bringst du mich auf eine Idee.
Das schön ins Bäcker-Radio.
Ins Bäcker, genau, wollte ich gerade sagen. Ja.
Genau.
Oder ja, also CD ist ja schon fast zu neu. Also wenn dann auf Kassette. Und dann schön wenn rumschicken dann an die echten Fans. Könnte man auf jeden Fall so für den VIP-Club so die 20 Kassetten, die alle zwei Wochen verschicken.
Das wäre doch mal cool. Ist notiert, die Idee, die nehme ich mit auf alle Fälle. Vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu meinem Rätsel, was ich eingangs gesagt habe. Bei der S-Klasse, also ich sage auch immer S-Klasse, obwohl es halt der Vorläufer offiziell ist, der W108, ist halt das Lustige, wenn man den Schalthebel am Lenkrad halt hat, habe ich ja trotzdem ganz normal vorne bloß zwei Sitze. Und dann fragt man sich natürlich, wo soll denn der dritte dann vorne sitzen? Und dann klappt man die Mittelarmlehnen hoch. Also jeder Sitz hat eine Armlehne. Die klappt man hoch. Die ist dann sozusagen das Rückenteil vom Sitz. Und dann hat man eine Schale, eine Ablageschale in der Mitte und da kommt ein passgerechtes Kissen rein, was also jetzt nicht irgendwie selbst gemacht ist, sondern von Mercedes als Zubehör angeboten wurde. Und damit ist das ein offiziell zugelassener Sechssitzer. Und
aber
das
du
ist schon
auch
lustig.
Diesen dritten Sitz in der Mitte eher so als Notsitz oder als, also jetzt nicht als vollwertigen Sitz, weil vorhin bei deinem Rätsel habe ich halt so gedacht, okay, welcher Hersteller hat in eine Limousine vorne wirklich drei vollwertige Sitze eingebaut, dann kommen wir ja schon so optisch eher an so eine durchgängige Bank.
Es fängt ja schon damit an, dass du dann in der Mitte auch keinen Sicherheitsgurt
hast.
Gurt.
Hast du gar keinen, genau. nicht mal Beckengurt oder sowas?
Nicht mal Beckengurt und davon abgesehen, du kriegst ein Problem mit den Füßen, ne? Also als Fahrer mit dem rechten Fuß gebe ich Gas.
Musst du Gas geben.
Das ist irgendwo der linke Fuß von dem, der in der Mitte sitzt, ne? Also ist lustig, die Nummer.
Ja. Und das sind dann diese Mercedes mit diesen senkrechten Doppelscheinwerfern, die nach ihren Motoren heißen. 250 SE, 280 SE.
Genau, und so, richtig, ne? Richtig. Die sind von Paul Brack designt, der Designer von der Pagode oder auch vom E21 BMW, der sehr viel gemacht hat. Und diese Designlinie fängt ja an mit dem 600er Mercedes, mit der großen Limousine. Ja. Das ist alles so aus seiner Feder. Und wenn man die Autos sich mal vor Augen führt, die haben alle die gleichen Designmerkmale. Und ich persönlich finde es einfach sehr, sehr schön.
Hast du so eins?
Ich habe zufälligerweise genau diese S-Klasse.
Ja.
Es ist wirklich ein absolut zuverlässiger Alltagswagen. Also natürlich guckt man immer drauf, wann setzt man das Fahrzeug ein, aber ich habe überhaupt keine Probleme, wenn der hier mal ein paar Monate stand bei mir. Der springt ohne Probleme an und macht mir eigentlich keine Sorgen.
Welchen Motor hast du? Was für einen?
Tatsächlich habe ich einen 280er und dann auch in der Langversion, also SEL, wäre dann auch der nächste Hinweis gewesen, drei Ziffern, drei Buchstaben. Und das ist ganz nett, weil die Langversion mit den größeren Motoren ist dann der W109 eigentlich.
Genau.
Und der hat eine Luftfederung.
Ja.
Und jetzt ist natürlich eine Luftfederung ganz komfortabel, aber die möchte keiner reparieren. das kostet Geld und ist natürlich sehr aufwendig. Und der 280er hat halt ebenfalls die lange Karosserie, aber hat eine ganz normale Stahlfederung.
Also und, Schwabmodell, sehr gut.
Das Schwabenmodell, genau. Man hat auch damals gesagt, das ist eher das Auto des Staatssekretärs als des Präsidenten oder Kanzlers, weil es eine Nummer drunter ist. Aber es ist halt total einfach zu reparieren und wie gesagt, sehr, sehr zuverlässig.
Schraubst du selbst auch? Also oder?
Bedingt. Also ich habe mich eher so ein bisschen der Fahrzeugpflege hobbymäßig gewidmet. Kleinigkeiten mache ich auch, aber ich kann jetzt zum Beispiel nicht am Motor oder an den Bremsen was machen. Das ist mir dann auch zu heikel. Also wenn gerade bei Bremsen irgendwas ist, wo ich einen Fehler mache, das verzeiht einem ja keinen. Nee. Aber so Kleinigkeiten.
Du bist ja auch nicht, das klappt. Du bist ja auch nicht aus der Branche, ne? Also du bist Anwalt, wenn ich das richtig weiß, oder Justiziar.
Genau,
richtig. Und bist jetzt kein Kfz Mechaniker oder irgendwas. Dein Podcast-Kumpel Lars kommt ja aus der Fahrzeugbranche.
Genau. Also ich habe meine Qualifikation dadurch erreicht, dass ich als Student meine Vespa, die ich hatte, mal komplett zerlegt habe und wieder zusammengebaut habe. Und es ist keine Schraube übrig geblieben und fuhr dann auch wieder. Also das ist meine Qualifikation, die ich habe. Ansonsten in der Tat, ich bin Unternehmensanwalt, Syndikusrechtsanwalt nennt sich das. Und das ist einfach bloß mein Hobby und meine Leidenschaft, die Oldtimerei auch schon ziemlich lange. Und mein guter Freund Lars, der produziert und vertreibt Lederprodukte, aber eigentlich primär für die Autoindustrie. Darüber haben wir uns auch kennengelernt, weil ich hatte einen kaputten Ledersitz gehabt und dann hätte man eigentlich gesagt, da musst du mit zum Sattler und den neu beziehen. Und er hat halt Produkte, wie man sowas wieder reparieren kann und einfärben kann. Und dann sieht man das nicht. Und finde ich wieder sehr interessant, weil das natürlich den Wert eines Fahrzeugs beibehält. Also ich muss nicht etwas neu machen, sondern ich kann das Bestehende reparieren und weiter nutzen. Und das finde ich persönlich immer interessanter, weil neu machen können viele, aber was Bestehendes zu erhalten, das ist an für sich die große Kunst in meinen Augen.
Ja, da muss ich dann mal auf ihn zukommen, weil mein Schwiegervater hat einen Vorgänger, also den W111, wenn ich es richtig weiß.
Ja.
Und da ist halt auch rotes Leder drin und da gibt es auch so ein paar Stellen, die könnte man mal rekonstruieren oder restaurieren. Und ich glaube, da gibt es ja dann verschiedene Rottöne und da kann man sich dann, glaube ich, auch ein bisschen künstlerisch ausleben und die Sitze wieder auf Vordermann bringen.
Ja. Das Schöne ist vor allen Dingen, dass man das wirklich selber machen kann. Also ich bin, wie gesagt, jetzt nicht handwerklich unbegabt, aber ich bin halt auch kein Profi drin. Und ich habe das halt selber geschafft, so einen Riss, der wirklich groß war, zu kitten und den so einzufärben, dass man das jetzt nicht mehr wahrnimmt. Und wir haben gerade bei der S-Klasse auch perforiertes Leder. Da war auch ein Riss drin und das habe ich dann mit Unterstützung von einem Fachmann, haben wir auch das wieder flicken können mit der Perforation drin. Also wenn man nicht weiß, dass da ein Schaden ist, dann sieht man das nicht. Aber ich mache nicht nur mein Leder, was ich pflege, sondern auch so ein bisschen Lackpflege und solche Geschichten. Also das ist eher so der Schwerpunkt, wenn ich mich um die Fahrzeugpflege kümmere.
Du bist ja, Mäcki, ein ziemlicher Nerd, gegen mich zumindest. So. Du weißt ziemlich viel über die Autos. Vielleicht kannst du ein Geheimnis für mich mal endgültig klären, auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt blamiere. Aber
die Gefahr ist viel größer, dass ich mich jetzt blamiere.
Nein, wenn dein Mercedes aus der Baureihe W108 kommt.
Ja.
Und das Vorgängermodell ist W111. Warum? Warum ist die Zahl des Vorgängermodells höher als die Zahl? Also warum ist das nicht irgendwie eine für mich erkennbare Reihenfolge?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich in der Tat nicht beantworten kann. Damals war es tatsächlich so,
dass
es war tatsächlich so, dass es eigentlich nahezu fortlaufende Nummern waren. Ein 112er kenne ich jetzt zum Beispiel auch nicht, aber 113er ist die Pagode. Dann geht das halt immer so weiter. Warum der jetzt tatsächlich ein 108er davor ist, das kann ich nicht sagen. Das weiß ich wirklich nicht. Aber es ist eine interessante Frage, der ich vielleicht mal nachgehe.
Ich kann den Stefan dann nochmal weiter verwirren. Also der Vorgänger vom W111 war der W180, also der große Mercedes.
Ja,
also das hat wahrscheinlich irgendwann gab es dann die Umstellung und dann wurde es mal wieder fortlaufend. Aber warum und weshalb es die gab, wissen bestimmt die echten Mercedes-Fans auf jeden Fall auch im Schlaf. Ja, wir können es ja mal einfach so in den Schwarm stellen.
Das passt. Da fragen wir einfach mal beim Mercedes Classic nach.
Ja,
ja, oder
die haben andere Sorgen.
Oder wir warten 2 Tage, bis es bei uns auf Instagram aufploppt. Also zurzeit läuft das ganz gut mit unseren Hörern. Mal gucken. Aber es ist jetzt wirklich nichts gewesen, um die Hörer jetzt herauszufordern. Ich weiß solche Dinge wirklich immer nicht so genau. Und ich habe ja 30 Jahre Autojournalismus betrieben, ernsthaft und intensiv. Aber diese ganzen internen Modellbezeichnungen, sei es von VW, von BMW oder von Mercedes, die konnte ich mir nie so richtig merken. Und gerade die BMW und die Mercedes-Freaks, die schmeißen ja mit diesen Ziffern nur so um sich. Ne? Also ich weiß mit Mühe, was ein 124er, was ein 123er ist und so. Und dann wird es auch schon langsam wieder dünner irgendwie. Aber gut, so ist es halt.
Da muss man ja dazu sagen, dass die keine Stringenz haben. Wenn ich jetzt mal bei Mercedes bleibe, sie haben ja mit diesen EQ-Modellen eine neue Markenbezeichnung eingeführt. Jetzt rudern sie da auch schon wieder zurück und sagen, wenn wir demnächst nur noch Elektroautos haben, dann brauchen wir auch nicht mehr EQ, dann nennen wir es doch wieder E-Klasse oder C-Klasse, wie auch immer. Also es gibt da auch einfach keine Kontinuität. Das ist auch ganz normal, glaube ich. Das ist nichts Besonderes jetzt bei der Marke. Da hat einer mal eine tolle Idee, dann sagen alle, machen wir so und später stellen sie fest, sie haben noch eine bessere Idee, dann machen wir sie wieder anders. Also ich glaube, da gibt es keine Logik dahinter sozusagen.
Der EQS, also letztlich das Pendant zu deinem schönen Oldtimer, ist übrigens der V297, nur um das mir mal in die Debatte zu stellen.
Da bin ich draußen, was Elektromobilität angeht, da bin ich draußen.
Ja, das ist nicht so deins, ne?
Ich fahre gerade tatsächlich einen Wagen, und zwar einen Smart.
Freiwillig, oder?
Nicht ganz freiwillig, das hat mit dem Thema zu tun, was wir eingangs hatten. Das ist jetzt sozusagen mein Ersatzwagen, freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Und ich bin ein großer Smart-Fan. Ich habe auch eine gewisse Verbindung zu Smart, weil ich da mal gearbeitet habe. Und das ist ja das eigentliche Konzept gewesen, dieses Autos zu sagen, man hat ein Stadtauto, was elektrisch angetrieben wird. So hat es ja Nicolas Hayek mal präsentiert, als er bei den deutschen Automobilherstellern da angeklopft hat. Und jetzt habe ich so ein Auto hier stehen, finde das auch super, fährt toll, aber nach einem Tag kann ich wieder aufladen.
Ja, klar. Wenn du so viel fährst, klar.
Ja. Also ich wohne immer noch in Berlin, so viel fahre ich nicht. Ne?
Ist es wirklich, also was hat er, 130 Kilometer oder was kann er?
Also ja, das zeigt er mir an, wenn er voll aufgeladen ist und wenn man im Eco-Modus ist, dann sind es auch 140, aber jetzt bin ich hier aus dem Süden von Berlin zu meiner Arbeit nach Neukölln gefahren und wieder zurück und jetzt bin ich bei 39%. Naja, jetzt lädt er natürlich heute Abend wieder, damit ich morgen auch nochmal mitfahren kann. Ein tolles Auto, aber es ist schade, dass man so ein Konzept halt kaputt gemacht hat, muss man leider so sagen.
Hat man so gemacht, ja. Aber sag mal noch ganz kurz, du hast vorhin von Oldtimern gesprochen, also von Plural. Jetzt haben wir die S-Klasse im Rätsel gehabt oder den Vorgänger der S-Klasse. Was ist denn da noch so in deinem Dunstkreis an Oldtimerei, auf die du Zugriff hast?
Ich bin so ein bisschen Mercedes-lastig. Angefangen hat man alles tatsächlich mit einem Golf 2. Den habe ich aber schon lange nicht mehr und ich habe tatsächlich noch eine Mercedes Pagode. Also sprich, der gleiche Designer, ähnliches Baujahr und das ist dann so, den benutze ich nicht so als Daily Driver.
Okay, das ist so ein bisschen der Oldtimer Rallye-Schreck quasi.
In der Tat bin ich ein paar Oldtimer-Rallyes schon mitgefahren, aber das Problem ist immer, man braucht auch einen guten Beifahrer, der mit einer Stoppuhr richtig umgehen kann.
Ja,
und meine guten Beifahrer habe ich alle verschlissen. Ja, also im Augenblick fehlt es mir da dran.
Okay. Im Streit getrennt, ja?
Nein, gar nicht im Streit, aber ich habe dann schon natürlich einen gewissen Ehrgeiz, dass ich halt sage, wenn ich da mitfahre, das ist jetzt keine Spazierfahrt, sondern man will schon mal gucken, dass man das mit den Zeiten hinkriegt. Und wir haben keine technischen Hilfsmittel an Bord. Wir haben wirklich nur mechanische Stoppuhren, die sogenannte Sanduhrklasse. Exakt. Und ich finde das immer eine tolle Challenge. Das macht halt Spaß. Und wenn ich dann andere nicht dafür begeistern kann, dann muss ich halt schauen, dass ich einen anderen kriege, anderen Beifahrer.
Was war denn die im Streit? die größte oder die bekannteste Rallye, die du schon mitgefahren bist?
Hamburg-Berlin-Klassik ist so ein Klassiker, den ich mehrfach mitgefahren bin. Das sind an für sich so die größten. Wir fahren jetzt zusammen mit Lars, fahre ich jetzt im Sommer eine kleine Ausfahrt mit, eine kleine Rallye mit, aber die geht sogar nach Frankreich rüber. Da fangen wir in Freiburg an und fahren dann nach Frankreich rüber. Also cool. Auch das wird mal spannend. Und wir reisen immer auf eigener Achse an.
Ja, das gehört sich so, klar.
Gehört sich so. Ich bin mal die AVD Histomonte mitgefahren. Ja. Und da schließt sich dann auch wieder so ein kleiner Kreis. Ich war da als Beifahrer zugeteilt, hatte auch gar keine Wahl. Das ging ja ein paar Tage, aber ich musste immer rechts sitzen. Und mein Fahrer war der Chefredakteur der Oldtimer Classic. Ja. Von Oldtimer Markt, so. Die, wie ich da lernte, marktführende Oldtimer-Zeitschrift für ganz Europa. Und wenn man sich die so ansieht, ich habe die jetzt länger nicht in der Hand gehabt, die sieht ja aus wie so ein Mitteilungsblatt, so von der Titelgestaltung. Aber die hat einen riesigen Impact in der Szene irgendwie.
Auf alle Fälle.
Wahrscheinlich haben die mal angefangen mit Kleinanzeigen oder so, deswegen heißen sie auch wahrscheinlich so. Aber das sind die immer noch die größten so in der Szene oder hat sich das gewandelt?
Also wir hatten am Anfang tatsächlich mal die Auflagen verglichen, das habe ich jetzt aber nicht mehr im Kopf. Aber das ist einer der Big Five. Und gerade wegen des Oldtimer-Markts, also eigentlich denkt man ja immer, heutzutage läuft alles online über die Plattform, aber die haben noch einen richtig umfangreichen Kleinanzeigenteil, sage ich mal. Und was bei der Oldtimer-Markt auch toll ist, sind die Praxistipps. Also da gibt's halt einen Artikel, wie stelle ich einen Vergaser ein, wie muss ich eine Seitenscheibe justieren oder was auch immer. Da gibt's unterschiedliche Tipps, wirklich für die Schrauber halt. Und das ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal von der Oldtimer-Markt.
Ah ja, okay. Also ich kann mich an die Fahrt wirklich gut erinnern, weil der Chefredakteur auch einen gewissen Ehrgeiz hatte. Der wollte da was reißen irgendwie. Und ich habe mir da auch Mühe gegeben. Aber ich bin halt auch so, ich neige halt zum Plaudern. Und dann habe ich durchaus auch mal was übersehen. Und einmal habe ich tatsächlich eine Abzweigung übersehen, so was scharf Rechtes. Und dann musste man auch wirklich wieder rückwärts, also zurück. Und dann war die Laune mal für eine halbe Stunde nicht ganz so gut, weil wir an dem Tag waren wir halt Vorletzter dann. Und dann war natürlich die Chance auf eine Top-10-Platzierung in der Gesamtwertung war dahin. Aber wir haben uns trotzdem ganz gut verstanden. Was ich aber nie wirklich geschafft habe, waren, wenn innerhalb einer Stoppuhr-Challenge, ne? Also fährst über die erste Signal, dann fängst du an, dann zählst du bis 17, dann musst du am Ziel sein. Und in dieser Challenge ist eine weitere Stoppuhr-Challenge.
Genau.
Und die war zwei oder dreimal auf der ganzen Rallye sogar unangekündigt.
Genau.
Die kommt dann geheim heißen die, genau. Und ich meine, da so viel Kopfrechnen kann ich dann irgendwie auch nicht.
Man muss vorbereitet immer reinfahren, Stefan.
Ja. Aber gut, da wird ja das Roadbook wird ja immer meistens einen Abend vorher ausgegeben und da sind ja ein paar Prüfungen halt drin und die Cracks sitzen dann halt schon da und berechnen, wie schnell
wo können Geheime sie sein?
Durch sein und so. Und die Geheimen sind halt so, dass keiner eigentlich vorbereitet sein kann. Und es gibt ja da auch so ein paar Punkte, die man wissen muss. Also wie ist die Aufgabe dargestellt? Da gibt es dann auch ganz schnell einen Rechenfehler, wenn man einen Doppelpunkt und einen Punkt falsch deutet, weil dann die Zeit nämlich doch eine andere ist. Genau.
Ja, ja.
Und das ist an für sich schon ganz lustig. Und was ich immer als Herausforderung finde, ist, wie gesagt, wir fahren Sanduhrklasse und es gibt ja welche, die unheimlich viele technische Hilfsmittel dabei haben. Da hängt dann ein großes iPad im Auto und alles ist vorprogrammiert und da sage ich, das kann jeder. Und wenn man es dann aber schafft, in der Sanduhrklasse solche Leute zu schlagen, da ist mir egal, in welcher Platzierung ich am Ende des Tages lande. Aber das macht halt dann Spaß, weil da hat man wirklich mit einer Arbeit, die man im Auto geleistet hat, ein Ergebnis erzielt.
Absolut.
Und das Witzige ist, um das nochmal zu sagen, das ist mir auch bei anderen Oldtimer-Rallyes aufgefallen, wenn du so abends so an dieser Pinnwand stehst, wo die ganzen Ergebnisse ausgehängt sind und dann guckst du, wo bist du eher Platz 16 oder Platz 167 oder so. Und dann siehst du so die Top 10, Top 20, sag ich mal. Die liegen, wie bei so einem Tourenwagenrennen, die liegen alle innerhalb einer halben Sekunde oder sowas. Da sind Abweichungen zum Teil bei den Besten sind Abweichungen in diesen Lichtschranken bei unter einer Zehntel, also ein paar Hundertstel oder so.
Genau.
Und weil das so viele sind, die das machen, kann das ja kein Zufall sein. Das heißt, es ist wirklich das, was du eben sagst, diese akribische Vorbereitung und dann die beste Ausrüstung. Also auch gute Ausrüstung ist dann eben auch zwei Stoppuhren in der Hand zu haben und zu wissen, was man damit machen soll.
Genau.
Und dann natürlich eine wunderbare Chemie zwischen Fahrer und Beifahrer. Ne? Also
exakt. Und man muss halt auch sein Auto kennen. Also wenn wir über Lichtschranken reden, dann löst die Lichtschranke ja immer am vordersten Punkt des Fahrzeuges aus. Und dann muss man einfach wissen, wo ist das denn? Das kann man halt dann gut abschätzen, wenn man das entsprechend trainiert hat. Und dann gibt's natürlich auch den Trick, dann gibt's manchmal keine Lichtschranke, sondern gibt's einen Druckschlauch. Das heißt, erst wenn ich mit dem Reifen rüberfahre, startet oder endet die Zeit. Und dann ist das ja auch schon wieder anders. Und dann liege ich da auch schon mal wieder ein paar Zehntelsekunden falsch. Und das ist halt das, was so viel Spaß macht, finde ich.
Ja, ich kann das nachvollziehen, obwohl ich lieber trotz allem irgendwie lieber fahre und dann die Hinweise des Beifahrers entgegennehmen würde und ihn dann beschimpfen, wenn es nicht geklappt hat.
Das ist auch meine Lieblingsrolle. Genau das mache ich. Genau, auch genauso.
Ja. Wir fuhren übrigens Skoda 130R. Das war so ein Sportcoupé aus dem Sozialismus sozusagen. Und das hatte Skoda, also das war eine Skoda-Veranstaltung, die hatten irgendwie 3-4 Plätze für Journalisten da. Und die hatten den wirklich toll hergerichtet. Der hatte mit Sicherheit 20 PS mehr als damals in den Papieren stand. Dann war der super leicht. Wir waren also in den Alpen da. Da fährt man ja auch Col de Vence und solche Geschichten. Wir waren echt cool unterwegs, weil er ist auch flott gefahren. Und manche BMW und Opel Manta-Fahrer haben gefragt, was ist denn das für ein Auto? Ne? Weil wir sie ja echt haben stehen lassen.
Finde ich jetzt echt lustig. Finde ich lustig, weil in dem Skoda 110R habe ich, glaube ich, auch meine beste Platzierung erfahren bei so einer Rallye. Und zwar 2014 bei der Sachsenklassik den undankbaren 4. Gesamtplatz. Oh. Das war natürlich, für mich war es okay. Ja? Mein ambitionierter Mitfahrer, der war sehr traurig, dass er jetzt nicht mit dem Pokal nach Hause konnte. Aber ich sag mal, nach 3 Tagen auf Platz 4 war auf jeden Fall sehr gut genug.
Eine konstante Leistung, definitiv. Ich würde jetzt gerne mal den Spieß umdrehen. Jetzt habt ihr mich gefragt, was ich für einen Oldtimer fahre und mag. Wie sieht das denn bei euch aus? Habt ihr ein klassisches Auto oder habt ihr mal eins gehabt? Oder sagt ihr, es interessiert euch gar nicht? Wie ist denn da die Lage?
Stefan, du Leasing-Banause, du zuerst.
Leasing-Opfer. Ich habe vor allen Dingen zwei linke Hände, deswegen kaufe ich mir keinen Oldtimer. Im Konjunktiv zu sprechen, so langsam komme ich in das Alter, ich bin jetzt 61, wo ich so den Klassiker als Oldtimer-Gefühl habe, also Autos, die mein Vater und seine Freunde gefahren haben, fände ich irgendwie ganz gut. Also einen alten Opel Rekord oder ich meine, wir hatten einen Kadett, aber so diese Sachen, ne, so aus den 70er Jahren, als die Autos noch nicht silber, weiß, grau, schwarz oder Anthrazit waren, sondern orange, giftgrün, knallgelb und so. Golf 1 wäre vielleicht auch ein schönes Auto, aber ich kann mich darum nicht kümmern. Also die verrotten bei mir und dafür ist es mir dann zu teuer. Ich kann nichts reparieren. Und ich kann auch nicht beurteilen, ob jemand, der sagt, ich repariere dir das und das muss ich austauschen und es kostet 3.000 €, ich kann nicht beurteilen, ob er recht hat.
Ja, also ich habe tatsächlich, die Hörer und Hörer wissen es natürlich, ich habe zwei Young-Oldtimer. Einen mit 3 Rädern, einen Piaggio APK P3, also so ein Zweitakter mit 213 Kubik aus Italien. Der ist Baujahr 87. Und
der sieht aus wie Baujahr 57.
Ja klar, also Design.
Weil der da schon auch schon so aussah.
Da sind sie Design auch auf jeden Fall älter. Aber ist auf jeden Fall herrlich. Den habe ich 2001 am Gardasee gekauft und dann über Österreich nach Deutschland importiert und dann hier halt zulassen müssen und noch einen Sicherheitsgurt reinbauen lassen müssen oder das hat alles gut geklappt und seitdem habe ich den und dann habe ich noch seit jetzt auch schon über 10 Jahren einen W124, den ich einem 93-jährigen Herrn aus der Garage abgekauft habe mit den Worten, dieses Auto hätte noch nie Regen gesehen. Oder auf Schwäbisch, der hat noch keine Regen gesehen. Und ja, so sah auch aus. Also den fahre ich als Daily Driver. Hat jetzt auch H-Kennzeichen seit ja schon seit ein paar Jahren. Und das sind so meine beiden Autos, an denen ich auch dann teilweise halt selber schraube. Aber wahrscheinlich so ähnlich wie du. Also Motor und Bremsen und sowas mache ich nicht selber, aber alles andere. Türfangband zum Beispiel tauschen. Viel zu tun. Viel Verkleidung abklipsen und hoffen, dass die Klipse nicht abbrechen. Sowas habe ich schon selber gemacht, klar.
Super. Bei der APA habe ich mal eine Frage, die ist sogar für zwei Personen. Ne? Man sitzt vorne nebeneinander, obwohl man so einen Lenker hat wie bei einer Vespa, ne?
Nee, noch besser. Ähnlich so wie bei deiner S-Klasse. Also, sie hat ein Lenkrad. Also ich hab eine mit Lenkrad. Okay. Das ist also eine von den größeren. Also keine 50er, sondern wie gesagt eine 213 Kubik. Der hat also vorne ein ganz normales Lenkrad und zwei Sitze. Also du kannst nebeneinander sitzen und der Beifahrer hat seinen eigenen Fußraum. Die Lenkstange ist logischerweise in der Mitte beim Dreirad. Oh, aber das Lenkrad für den Fahrer ist nach links versetzt. Also es fühlt sich eigentlich mehr so an wie im ersten Smart 4.2, kann man sagen. Bisschen enger ist es natürlich, aber man kann schon gut da sitzen, ohne dass man sich am Vespa-Lenker irgendwie zu zweit festhalten muss.
Aber im Smart hast du ja den Vorteil gehabt, dass Fahrer und Beifahrer versetzt saßen. Also sprich, der Beifahrer war immer ein bisschen weiter hinten.
Wenn er es wollte, ja.
Aber so war es angeordnet, deshalb hat ja das Armaturenbrett auch so einen Schwung gehabt. Und von daher, ich lasse nichts auf den Smart kommen, jedenfalls nicht auf die erste Generation.
Absolut nicht. Aber ich bin ein großer Smart-Fan.
Also ich darf mit Fug und Recht behaupten, ich bin der erste Praktikant in der Rechtsabteilung von Smart gewesen, weil ich mich da beworben habe. Und dann hatte ich die Rückmeldung bekommen von Smart, tut mir wirklich leid, wir würden Sie gerne nehmen, aber wir haben keine Rechtsabteilung. Das war noch ganz am Anfang. Und dann haben sie sich so ein Dreivierteljahr später bei mir gemeldet und haben gesagt, haben Sie immer noch Interesse? Wir legen jetzt los. Und dann habe ich gesagt, ja, gerne. Und bin dann nach Renningen gekommen.
Wollte gerade fragen, war das hier im Schwäbischen, okay.
Mhm. Genau, und war dann der erste Praktikant dort in der Rechtsabteilung. Wir waren auch bloß zu dritt. Also meine Chefin und ein weiterer Jurist und ich, also ich musste jetzt keinen Kaffee kochen. War eine sehr coole Zeit. Also
wie lange warst du da?
Das war bloß ein Praktikum, das war nicht so lange. Aber das Tolle war halt, es war direkt zur Markteinführung. Ich war im August 98 da. Und da war ich halt mittendrin als vollwertiger Mitarbeiter und habe mich viel um das Thema Vertriebsverträge gekümmert. Ich glaube, ich darf das mittlerweile sagen. Und war wirklich eine spannende Zeit. Also möchte ich nicht missen. War wirklich toll. Und dann habe ich mir auch tatsächlich im Ergebnis dann ein Smart 4.2 als CDI damals gekauft.
Das war cool, die Folge davon. Damals war ja auch der Claim von Smart noch richtig cool, Reduced to the Max.
RTTM, genau.
Ja, ist man leider irgendwann weggekommen, aber fand ich damals schon richtig cool. Reduced to the Max war einfach der super Claim.
Ja. Die haben so viele tolle Ideen gehabt, dass man zum Beispiel auf dem Autozug bei der Bahn, jetzt gibt's ja keine mehr, aber
die Hälfte zahlt, ne?
Den Motorradpreis bezahlt, genau. Ja. Oder Waschen bei Jet kostet auch bloß die Hälfte, weil man verbraucht ja weniger Waschmittel und Wasser. Also da waren ganz viele durchdachte Sachen dabei, aber sie waren einfach ihrer Zeit voraus. Und die große Konzernmutter hat das auch eher immer stiefmütterlich behandelt, das Thema Smart.
Also ich möchte einmal noch intervenieren. Janosch kennt es schon und unsere Hörer auch. Aber ich sage es jetzt hier noch einmal für dich, Mäcki. Wenn der Smart wirklich eine so gute Idee gewesen wäre, hätten andere ihn kopiert.
Haben sie ja.
Es gibt keine, sag mir, nennenswerte zweisitzige Autos, die keine Sport
haben. Toyota IQ?
Wollte ich gerade sagen, aber gut, nennenswert war auch nicht.
Ein gigantischer Markterfolg, der Toyota IQ.
Selbst ich wollte mir zwei wegstellen, aber ja, okay.
Ganz, und auch heute, wenn ihr sagt, der war seiner Zeit voraus, wo sind denn die Zweisitzer heute?
In Frankreich.
Diese Teenager-Autos.
Es ist eine Marketingfrage gewesen. Smart hatte damals einen sehr guten Claim. Die haben gesagt, im Durchschnitt sitzen in einem Auto in Deutschland 1,2 Personen. Wir waren großzügig, wir haben eins für zwei gebaut. Und das stimmt ja auch. Also wenn man sich umguckt, die Leute sitzen alleine im Auto. Also hat der absolut vor allen Dingen im Großstadtbereich seine Daseinsberechtigung, gerade jetzt als Elektrofahrzeug, wenn er eine anständige Batterie hätte. Und ich möchte mal daran erinnern, in Rom ist das der Nachfolger, der legitime Nachfolger der Vespa gewesen. Ich glaube, Rom ist die Smart City Hauptstadt schlechthin
gewesen, muss man sagen.
Das ist ja gut gelaufen,
Und fehlt ja auch der Nachfolger jetzt,
Trotzdem hatte er natürlich seine Nachteile. Er hat zum Beispiel als Elektroauto keine Reichweite, weil er keinen Platz hat für Akkus. Und er ist sehr teuer gewesen, weil er natürlich den Crash mit einer S-Klasse überstehen musste aus dem Hause Daimler. Das geht ja nicht anders. Und er ist von der Performance und der Fahrleistung, das hat der Fanboy-Modus vieler Besitzer übertüncht. Aber nicht jedem hat das gefallen, wie der fährt. Wie gesagt, mein zentrales Argument dagegen ist, keiner von den anderen großen Autoherstellern hat gesagt, Mensch, was die Daimlers da machen, warum haben wir das nicht?
Nee, da stimme ich dir zu. Also so gerne ich den VW XL1 auch mir weggestellt hätte oder so. oder so Nils. Ja, also da gab es schon auch gute Prestige-Projekte oder auch Piech-Träume. Ich würde auch sagen, dass tatsächlich Audi mit dem A2 vielleicht noch am ehesten in die Richtung abgebogen ist, aber halt eine Nummer größer. Ja. Und auch das war ja, auch wenn ich großer Fanboy bin, kein wirklicher Erfolg. Und Smart hat halt die 100.000 Autos im Jahr sehr, sehr selten erreicht und auch nie weit übertroffen. Und das ist ja, wie wir alle wissen, so eine magische Grenze. Ja. Drunter lohnt sich nicht wirklich. Es sei denn, man ist halt im Super-Premium-Bereich unterwegs. Und ja, da kann man dir nur zustimmen. Aber dennoch wird es vielleicht eine Renaissance geben von so einem Konzept. Ob das jetzt die Fiat Topolinos und Citroën Amis sind, sei mal dahingestellt, vom Opel Rocks ganz zu schweigen, auch wenn es alles das gleiche Auto ist, aber ich denke schon, dass es so, ja, vielleicht mit dem Microlino aus der Schweiz doch was gibt, was ein bisschen so ein Schmunzeln auch mal wieder hervorzaubern kann bei den Passanten.
Um den Bogen zu schließen, wer jetzt noch einen Smart der ersten Generation hat mit verhältnismäßig wenig Kilometern auf der Uhr, der hat definitiv einen Future Classic. Da können wir uns schon
das
mal drauf.
Das auf jeden Fall, natürlich. Das ist unbenommen. Man kann ja auch ein Klassiker sein, ohne ein käferartiger Erfolg gewesen zu sein.
Genau.
Also das ist ja, steht ja dem gar nicht im Wege. Klar. Also das ist auch toll, dass es diese Ausprägung in der Geschichte der Automobilentwicklung mal gegeben hat. Also das ist super interessant. Ich weigere mich nur zu glauben, dass der seiner Zeit voraus war und ein erfolgreiches Produkt war. Aber gut, das nur so zu Protokoll. Lass uns noch irgendwas darüber reden, worüber wir alle einig sind.
Na, wir sind uns auch darüber einig, dass Oldtimer eine tolle, nachhaltige Geschichte sind.
Ja, also das kann man schon so sagen. Ich habe das anfangs immer für ein bisschen Koketterie oder wie soll ich sagen, ein bisschen Blödsinn gehalten, wenn die Oldtimer-Leute gesagt haben, das Auto ist zwar ein Porsche und er braucht seine 12 Liter, aber er macht das schon seit 30 Jahren und damit ist er nachhaltiger als ein neuer Toyota oder so. Genau. Und aber da ist ja auch was dran. Also natürlich verbrauchen die, also die Motoren sind eben alt und die Aerodynamik ist nicht so gut, aber dafür sind sie leichter. Und eben, man braucht überhaupt keine neue Energie, um ein neues Fahrzeug herzustellen. Was allerdings dagegen spricht, ist, dass die ja in der Regel nicht als Daily Driver genutzt werden, sondern man hat sie irgendwo in der Garage für schöne Tage. Und natürlich ist man Kunde der Autoindustrie von heute, um sich sein Alltagsauto zu kaufen.
Warum spricht also das dagegen?
Nee, gegen diese Nachhaltigkeitsthese.
Ja, aber warum spricht das dagegen?
Weil es ein Zweitprodukt ist, was du nicht brauchst.
Ja, naja, also
du brauchst ein Auto, um von A nach B zu kommen. Und wenn du dir immer wieder ein neues kaufst, um zuverlässig von A nach B zu kommen und hast trotzdem einen Oldtimer in der Garage, dann
ist der nicht
die Nachhaltigkeit ja nicht mehr.
Aber dann kann ich
den Oldtimer immer fahren.
Ja. Ich kann dagegen halten natürlich, dass ich eigentlich auch gar kein Auto brauche in gewissen Umständen. Also wenn ich in der Stadt lebe, brauche ich kein Auto. Da habe ich einen öffentlichen Personennahverkehr. Wenn ich in Urlaub fahre, kann ich mit der Bahn fahren. Also das Argument lasse ich nicht ganz zählen.
Schönen Urlaub mit der Bahn.
Weil, gut, es ist natürlich jetzt angesichts der aktuellen Situation, betrachtet man das unter Umständen anders. Aber ich sehe das trotzdem, dass es ein sehr nachhaltiges Produkt ist, gerade weil man es nicht so oft fährt. Also sprich, auch der aktuelle Verbrauch zählt dann nicht so stark mit hinein.
Und, nee, das stimmt. Also
es gibt gute Argumente dafür.
Turbo kann man sich schon leisten. Ja, ja. Also ich finde alles, wenn jemand einen Oldtimer hat, ich sehe das mit großer Sympathie und freue mich über die. Bin auch in Teilen auch dankbar diesen Menschen, dass die sich darum kümmern, weil man weiß ja nie, vielleicht fällt dann doch in 2 Wochen mal die Kurbelwelle unten raus oder so, nachdem der 40 Jahre geschuftet hat, der Wagen. Und dann kümmert man sich halt und hebt sie auf und lässt sie wieder einbauen.
Das ist auch so ein Antrieb, den ich dann tatsächlich habe. Meine Pagode, nicht Pagode, die S-Klasse ist Baujahr 1970. Das heißt, da hat sich jemand 54 Jahre lang Mühe gegeben, dieses Auto zu pflegen. Und dann werde ich doch nicht der Idiot sein, der sich dann nicht darum kümmert, sondern ich werde da genauso viel Liebe und Arbeit reinstecken, dass dieses Fahrzeug heute auch noch die nächsten 54 Jahre im Idealfall überlebt. Und das finde ich doch ist auch ein Aspekt, den man berücksichtigen sollte. Da hat jemand schon viel Aufwand reingesteckt, im Zweifel nicht nur einer, sondern mehrere Leute. Und dann sollte man sich auch anstrengen, das entsprechend zu erhalten.
Ja klar, wenn man den erstmal hat, also es ist natürlich töricht, einen Oldtimer anzuschaffen und sie ihn dann nicht zu pflegen. Das wäre, aber sowas gibt's auch, ne? Es gibt da Leute, die einen Oldtimer besitzen und ihn mit Absicht nicht pflegen.
Wie bitte? So Vernichtungswut oder?
Ja,
oder
nee, die Dinger heißen Ratten.
Ach, genau, gut,
aber das ist so, so rostige Porsche, wo dir echt die Tränen kommen, wenn du die
siehst. Aber sie haben ja optische Ratte. Meistens ist es technisch ja trotzdem ganz gut beieinander.
Ja, aber ich wäre da nicht so sicher. Und optisch ist natürlich auch, wenn dir das Blech erstmal durchrostet, ist er auch nicht schön. Also, ich weiß es nicht, aber gut.
Aber das ist halt auch so, es ist unheimlich vielfältig, die Oldtimerei. Und das finde ich ja auch gut. Jeder soll das so machen, wie er das halt für sich am besten einschätzt. Ich kann abschließend vielleicht nochmal ein Beispiel geben. 300er SL, ja, als Flügeltürer oder als Roadster-Fahrzeuge, die gehen ab 1,5 Millionen Euro los. Ich kenne Menschen, die benutzen diese Fahrzeuge für Rallyes. Und da reden wir jetzt nicht von einer netten Ausfahrt irgendwo mal in die Berge, sondern wirklich knallharte Rallyes, wo die Fahrzeuge richtig
sich gefordert
werden. Oder wohlfühlen können, wie auch immer. Und dafür sind sie am Ende des Tages ja auch gemacht, die Autos, dass sie halt gefahren werden. Ich habe in der neuesten Ausgabe von unserem Podcast haben wir über einen Ferrari 250 GTO gesprochen. Und das ist ein Fahrzeug, was für über 50 Millionen versteigert worden ist. Und das fährt nicht mehr, weil die Leute halt sagen, so ein Wertgegenstand, den stelle ich mir in die Ecke und der kommt nicht mehr auf die Straße. Und das finde ich halt schade. Also
da wenn das einen Wert hat, bei Null ansetzen, bei sowas, ja.
Absolut. Ja, wenn es nicht benutzt wird und auch nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, dann dafür ist es doch gemacht worden, dass man sich halt fortbewegt und nicht, dass es in der Garage oder in irgendeiner tollen Luxussammlung vor sich hin einstaubt.
Also ich glaube, auf den Appell können wir uns auf jeden Fall einigen, dass wir sagen, wenn man Oldtimer hat oder Oldtimer hegt und pflegt, dann sind auf jeden Fall die viel damit fahren, von denen ich am meisten den Hut ziehe, weil einfach eine Halle voller Autos, von denen dann halt irgendwie drei nur bewegt werden und der Rest steht da halt rum, das tut mir dann eher in der Seele weh. Ja.
Das unterschreibe ich. So ist das mit dem Sammeln, wenn man erstmal zu viel hat.
Genau.
Ich habe mal jemanden kennengelernt mit 38 Autos, aber Sportwagen, also aktuelle, und der fährt ja rein rechnerisch jedes nur 10 Tage oder 9 Tage im Jahr, und das ist natürlich auch schade, wenn da drunter sündhaft teure Ferraris, Lamborghinis, Porsche und sowas sind. Aber des Menschen Wille ist sein Himmelreich und wer eben gerne Autos sammelt, wie so wie andere Leute Briefmarken, dann ist das halt so. Dann stehen die halt mal rum. Mackie, eins wollte ich noch von dir wissen. Was denkst du, welches Volk liebt Autos am meisten?
Welches Volk?
Ja.
Meinst du jetzt global oder global, welches deutsche Volk?
Okay. Nee, welches Volk liebt also, Autos wirklich?
Ich bin natürlich geneigt zu sagen, dass die Erfinder des Automobils, die offiziellen Erfinder des Automobils, also sprich wir Deutschen, die Autoverrücktesten sind, aber ich glaube, das kann man so pauschal gar nicht mehr unterscheiden. Da gibt's, ich glaube, das nimmt sich gar nicht mehr so viel zwischen den einzelnen Völkern, wenn man das mal so.
Ich habe dazu eine These entwickelt und ich komme nämlich gerade wieder drauf, weil du erzähltest von den harten Rallyes mit dem 300 SL. Es sind nicht die Deutschen, obwohl sie Grund dazu hätten. Es sind auch nicht die Italiener, es sind die Engländer. Es sind die Engländer. Nicht nur, weil sie Motorsport erfunden haben, sondern weil sie die Veranstaltung Goodwood Revival Festival erfunden haben. Nicht Festival of Speed mit dem Bergrennen da oder mit dem Zeitrennen, diesem kurzen Stück, sondern das Revival Festival, wo schon die Parkplätze einen unfassbaren Wert haben, die Parkplätze der Besucher, und wo dann Besucher in zeitgenössischen Kostümen aussteigen,
ja, also
fast alle, diese Veranstaltung besuchen und zu deren Höhepunkten zählen Rennen mit richtig teuren alten Autos. Ja. Und die Leute, die diese Autos besitzen, rennen die manchmal selbst, aber manchmal sagen sie, so gut bin ich nicht oder war ich nie. Ich nehme einen emeritierten Rennfahrer. Und dann sitzen da so 60-jährige Ex-Formel-1-Helden drin. Und die geben sich da so dermaßen die Kante, also so Tür an Tür und lass mal ein bisschen Delle machen über die ganze linke Seite beim Kontrahenten. Ist mir doch egal, ob die Kiste in der Auktion 3 Millionen Pfund gebracht hat. Also das ist einerseits traurig, aber die werden ja wieder repariert normalerweise, ne? Ja. Und andererseits, genau dafür sind verdammt nochmal diese Autos mal gebaut worden. Genau. Entwickelt und gebaut. Ja. Und insofern ist das super konsequent und es bleibt dir das Herz stehen, wenn du das siehst, aber am Ende denkst du auch, wow, das war ein super exklusives Erlebnis und ein Volk, das diese Veranstaltung erfindet, muss Autos wirklich lieben.
Es ist ja auch, man sagt ja auch nicht umsonst Automobil, sonst wäre es ja ein Immobil. Also die sind dafür gemacht, dass sie auf die Straße kommen. Ja, und sehr gut, was die Engländer da machen.
Gut. Dann haben wir was gefunden, worüber wir uns alle einig sind. Und dann sollten wir mit einem großen Dank an dich, Mackie, diese Veranstaltung jetzt beschließen. Und ich kann allen unseren Hörern empfehlen, sich mal eine Folge Rückspiegel anzuhören. Und das gilt zumindest so lange, bis solange unsere Folgen noch mehr gehört werden als eure. Und ich finde das Konzept gut, ich finde das sympathisch gemacht und ich fand auch jetzt unser Gespräch sehr angenehm und ich hoffe, wir treffen, sehen und hören uns mal wieder. In diesem Sinne, alles Gute.
Das kann ich nur zurückgeben. Vielen herzlichen Dank, dass ich eingeladen worden bin. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich spreche hiermit ganz offiziell die Gegeneinladung ein. Ihr seid natürlich auch immer sehr herzlich bei uns willkommen und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank.
Alles klar, da müssen wir sehen, welche Zeitung wir uns kaufen dafür.
Ja, ich hab schon eine Idee. Mackie, Reduce to the Max. Stefan, bis nächste Woche. Mach's gut.
Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.
Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing.